Alle von uns sind entweder Kinder oder waren einmal Kinder. Ich denke, damit kann ich nicht so falsch liegen. Die Chancen sind relativ groß, dass das zutrifft. Von daher können wir uns möglicherweise daran erinnern, dass uns etwas gesagt wird, das sollst du tun oder das sollst du lassen oder das ist jetzt deine Aufgabe. Und wir stehen da und sagen, aber warum? Aber warum soll ich das? Warum muss das jetzt sein? Und wenn wir Eltern sind, haben wir das vielleicht auch schon mal erlebt. Und wir können es gut nachvollziehen, weil wir sagen, ja, ich kann mich noch daran erinnern. Ganz schnell hat man auf den Lippen, aber warum? Warum soll ich denn das machen? Und wenn Eltern sich vorher schon Gedanken gemacht haben, dann kommen sie vielleicht mit einem, darum weil. Warum soll ich das machen? Darum weil. Darum, weil ich dir das sage vielleicht. Oder darum, weil das jetzt wichtig ist. Oder darum, weil wir wollen, dass du wieder gesund wirst. Oder dass du das lernst. Oder dass du groß wirst. Und wir wissen auf jeden Fall als Erwachsene, dass das sowohl als auch ist. Es ist einerseits gut, weil wir wollen, dass unsere Kinder ja auch verstehen, warum. Also sie sollen das darum hören, das ist schon richtig gut. Weil sie sollen nicht einfach machen, was wir sagen, ohne es zu verstehen langfristig. Umso größer sie werden, umso mehr sollen sie auch verstehen, dass es gut ist, wie wir ihnen einen Weg vorgeben, wie wir sie anleiten. Und unser Wunsch ist ja, dass die Kinder, dass ihr Kinder, das aus Überzeugung später macht. Wenn ihr immer mehr eigene Entscheidungen treffen müsst. Das ist unsere Hoffnung. Also darum ist es gut. Aber es ist auch problematisch. Weil dort, wo wir als Kinder und als Erwachsene gehorchen sollen, ist es heikel. Weil wenn wir erst fragen, aber warum? Ist das wiederum eine schlechte Haltung. Also Gott möchte, dass wir ihm gehorchen. Gott möchte, dass wir verstehen. Aber Gott möchte, dass wir im Zweifel erst gehorchen, auch wenn wir noch nicht verstanden haben. Dort, wo er ganz klar spricht. Und wir als Eltern, wir müssen uns im Zweifel auf euch Kinder verlassen können, dass ihr erst gehorcht und hinterher nachfragt. Ein Beispiel, was ich im Rahmen eines Gemeindeseminars schon mal erwähnt habe, bringt Michael Pearl, der viel so Erziehungsliteratur in den USA verfasst. Er beschreibt die Situation, er ist mit seinen Kindern unterwegs in einem Truck. Sie fahren ganz langsam hinter einem anderen Truck her. 7 Kinder, wie die Orgel pfeifen, auf der Bank neben ihm. Und er sieht am Truck vor ihm, da sind Rohre geladen, ein Rohr löst sich und rutscht in die Richtung. Er kann nicht ausweichen, guckt rüber und schreit seine Kinder an, springt aus dem Auto. Und alle Kinder springen aus dem Auto. Es fährt nur ganz langsam, es passiert ihnen nichts Schlimmes. Aber die Rohre krachen in die Fahrerkabine und wären sie drin geblieben, wären sie tot. Und er berichtet, wie er sich hinterher seine Kinder nochmal vornimmt und sagt, das habt ihr so gut gemacht, weil hättet ihr gefragt, warum, wärt ihr jetzt tot. Ihr habt hinterher gesehen, warum. Aber wir sehen, so gut und wichtig es ist, dass wir verstehen lernen, dass ihr Kinder auch verstehen lernt, warum ihr etwas tun sollt. So wichtig ist es auch, dass wir im Zweifel erst folgen und uns hinterher erklären lassen. Dass wir erst handeln und im Zweifel auch erst hinterher verstehen. Unser heutiges Predigtthema heißt, darum weil Gottes Werk und deine Konsequenz. Darum weil Gottes Werk und deine Konsequenz. Ich lese unseren Predigttext. Der Kerntext, den finden wir im Jakobusbrief. Wir sind ja gerade in der Jakobusreihe. Von Vers 16 bis 27, wir haben heute einen größeren Abschnitt, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Da heißt es, irrt euch nicht, meine geliebten Brüder, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen, Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott dem Vater ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Lass mich noch einmal beten. Du guter Herr und König, Schöpfer und Erretter, bitte sprich du zu uns und schließ uns dein Wort auf. Lass uns gut prüfen, lass uns erkennen und lass uns konsequent sein. Herr, du handelst und rufst uns auf, dass wir folgen. Herr, bitte lass uns darin wachsen, egal wie alt wir sind, egal wie lang wir im Glauben sind. Bitte hilf, dass wir reifer werden in dieser wichtigen Frage. Amen. Amen. Wir haben heute nur zwei Punkte. Also ganz einfache Predigtstruktur. Zwei Punkte. Und der erste Punkt, das sind die Verse 16 bis 18. Gottes Weil zu deiner Heiligung. Gottes Weil zu deiner Heiligung. Ich lese noch einmal 16 bis 18. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt und durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Gott setzt an dieser Stelle das Weil voran. Es geht weiter in Vers 19 mit dem Darum. Aus dem Grund dieser Information, die wir im Prinzip in 16 bis 18 bekommen, darum, und daraus ergibt sich alles Folgende. Also Gott ist unser Vater und er sagt, liebes Kind, ich kenne dich besser als du dich selbst. Und ich weiß, wenn ich dir erstmal sage, was jetzt zu tun ist, welche Konsequenz in deinem Leben passieren soll, wo deine Baustellen sind, ich sage, aber warum? Deine Seele, dein Herz wird dann da fragen, aber warum? Das ist doch anstrengend, kann ich nicht bleiben, wie ich bin? Du hast mich doch so genommen, wie ich bin, warum? Und Gott ist halt der vollkommene Vater und er setzt das Weil schon voran. Jakobus spricht, ihr irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Wir sehen zum einen, er spricht ganz klar zu Christen. Das ist keine allgemeine Anleitung ab Vers 19, wie führt man so ein ganz anständiges Leben. Es ist nicht so eine Allerwelts-Manual-Geschichte. Und sagt, ja, das, guck mal, so könnte man leben. Das ist so für jedermann ein paar gute Tipps. Nein, es ist konkret für Christen. Also für Leute, die neues Leben vom Herrn Jesus erhalten haben. Für die ist es bestimmt. Und die Einleitung ist natürlich markant. Irrt euch nicht. Also, wir sprechen über ein Thema, wo man sehr geneigt ist, sich selbst zu betrügen, wo man schnell auf falsche Pfade kommt, wo wir schnell auf einen Irrweg kommen in unseren Gedanken aufgrund unserer Menschlichkeit, aufgrund unseres alten Adams, aufgrund aller Reste, die noch so in uns sind und die sich immer wieder zu Wort melden und das Kommando gern übernehmen würden. Deshalb irrt euch nicht, liebe Brüder, liebe bekehrte Christen, echte Christen. Und dann bekommen wir drei große Kerninformationen. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab vom Vater der Lichter. Wir haben vorher gehört, von Gott kommt keine Versuchung zur Sünde. Das hatten wir gerade studiert. Von Gott kommt nicht die Versuchung zur Sünde. Gott möchte nicht, dass wir zur Sünde verleitet und versucht werden. Gott möchte nicht, dass wir fallen. Es kommt nichts Böses von Gott. Was Gott tut und was wir von Gott empfangen, das können wir für uns als negativ verorten. Aber es ist eine falsche Perspektive, macht uns der Text deutlich. Von Gott kommt nichts Böses, nichts Schlechtes. Und alles, was wir für schlecht halten, was tatsächlich von Gott kommt, das betrachten wir einfach falsch. Das können wir noch nicht vernünftig einordnen. Dann ist nicht das, was Gott uns gibt, das Problem, sondern unsere Perspektive, unsere Wahrnehmung, unser Denken. Das muss verändert werden, nicht Gott in seinem Handeln. Wie gesagt, menschlich sind wir viel eher dazu geneigt, dass wir sagen, Gott ist hier ungerecht, das sagen wir vielleicht nicht. Aber wir denken es vielleicht. Dann, wenn es schwierig wird im Leben, dann, wenn es traurig ist im Leben, wenn es anstrengend ist, wenn wir uns fragen, wie soll das weitergehen jetzt gerade? Oder wenn wir immer wieder merken, wie in der Versuchung zur Sünde, ich falle immer wieder auf die Nase. Ich weiß es doch schon besser, aber es gelingt einfach nicht. Es kommt nichts Schlechtes von Gott. Und jetzt sehen wir hier den Gegenentwurf. Alles Gute, jedes vollkommene Geschenk, das was wirklich gut ist, das kommt von Gott. Alles, was wir an Wachstum erfahren im Glauben, wo wir neue Sachen verstehen dürfen, wo wir nicht mehr immer zu scheitern, sondern wo es auch vorangehen kann in unserer Heiligung, das kommt von Gott. Alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Und das schützt uns auch davor, dass wir uns einbilden, es kommt von uns. Gott sagt, ja, ihr sollt handeln. Und ihr sollt euch bemühen. Und, das haben wir vorher gehört, wo es euch an Weisheit mangelt, fragt mich, wendet euch zu Gott hin. Und er steht da mit offenen Armen und hilft euch weiter. Und hinterher dürft ihr erkennen, das Gelingen, das hat Gott geschenkt. Die wirkliche Veränderung, wo ich mich drum bemüht habe, aber wo sie dann wirklich geschehen ist, kann ich im Rückblick sehen, wow, das war Gott. Er hat mich sozusagen über die Schwelle gehoben, wo ich nicht mehr weiterkam. Danke, Herr. So haben wir immer Grund zum Danken, wo wir Gutes in unserem Leben erkennen dürfen, gerade das, was auch neu hinzugekommen ist. Und Gott ist da drin völlig stabil. Das ist die zweite Information in diesem Vers. Bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott ist da drin völlig stabil. Wir sind mitunter wankelmütig. Wir haben unsere Stimmung, die von der Umwelt enorm beeinflusst werden. Wir haben grässliches Wetter, das trübt vielleicht die Stimmung schon. Wir stecken im Stau auf dem Weg irgendwo hin, das trübt unsere Stimmung. Es passieren irgendwelche Dinge. Wir fühlen uns von jemandem missachtet, nicht genug beachtet. Irgendwie sowas. Und das beeinflusst auch unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Wir sind nicht so stabil, wie wir gerne wären. Aber Gott ist es. Gott ist nicht manipulierbar. Gott ist nicht wankelmütig. Gott ist weder ein Wüterich noch ein Harmoniesüchtiger. Gott ist vollkommen. Und in diesem Sinn ist er auch völlig stabil. Wir können zwar sagen, Gott handelt zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Personen auf unterschiedliche Art und Weise. Davon spricht die Bibel auch sehr klar. Aber Gott in seinem Wesen und in seiner Person ändert sich überhaupt nicht. Gottes Maßstab ändert sich überhaupt nicht. Und auch diese Stabilität, weder heute, noch gestern, noch morgen, wird Gott uns Böses oder Schlechtes geben. Und heute und gestern und morgen und übermorgen, alles Gute, was wir empfangen, kommt von Gott selbst. Und das hält uns in Dankbarkeit und auch in Bescheidenheit. Und in einer guten Abhängigkeit. Umso mehr wir das erkennen. Also, bei Gott sind wir wunderbar versorgt. Es ist hier an Christen gesprochen, ihr, die ihr schon ein neues Leben bekommen habt, von diesem lebendigen Gott, von diesem Vater. Er ist immer, immer gut zu euch. Und er hat nicht morgen schlechte Laune und stößt euch heraus oder gibt euch doch was Schlechtes. Das passiert niemals. Und Vers 18, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Es war Gottes Wille, wenn wir zu ihm gehören dürfen. Also, so wie Gott stabil ist in allem, haben wir ihn auch nicht überredet oder belatscht, dass er uns jetzt irgendwie mitschleift. sondern er hatte den Willen, den Entschluss, das Ziel, uns zu ergreifen, und er hat es auch getan. Und hier ist das Bild wieder von der Zeugung. Wir haben vorher ein Negativbild von Zeugung hier gehört, nämlich die Begierde, die Sünde gebiert. Also eine Schwangerschaft, und dann kommt die Sünde bei raus als Kind. Und hier haben wir so ein Kontrastbild. Gott hat uns gewollt und hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Also wodurch konnten wir neues Leben empfangen? Wodurch konnten wir zum Glauben kommen? Was hat Gott hier als Schlüssel und als Medium eingesetzt? Sein Wort. Ganz klassisch Römer 10, Vers 17. Kennt ihr alle auswendig, ganz sicher? Der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Ganz wichtiger Vers, Dickmarker. Und das macht ihr nochmal klar. Also das neue Leben, das zeugt Gott, und er gebraucht dazu die Bibel, die uns aufgeschlossen wird, wo wir erkennen dürfen. Es war Gottes volle Absicht. Er hat uns absichtlich gezeugt. Es ist nicht wie es im weltlichen Leben ist. Irgendjemand zeugt ein Kind und wollte es doch gar nicht. Gott ist der hundertprozentige Kontrast dazu. Es war sein Vorhaben und er zieht es durch und er hat die Macht dazu. Und es ist sein Entschluss. Und er benutzt sein Wort dafür, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Er gibt uns einen besonderen Platz unter seinen Geschöpfen. Und auch da völlig klar, nicht weil wir so integer waren, weil wir uns so bewährt haben. Das sind nicht die Gründe dafür. Das wird dann nochmal völlig deutlich drin. Nein, das war einfach sein Wille. Gottes Wille können wir nur begrenzt verstehen, aber wir dürfen danken dafür. Weil hätte er diesen Willen nicht gehabt und hätte er ihn nicht durchgezogen, hätte er uns nicht gezeugt zum neuen Leben, hätte uns nicht neues Leben und ein neues Herz geschenkt, müssten wir in den Abgrund gucken. Und sein Ziel ist, dass wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien, dass er uns an diese herausragende Stellung setzt in seiner ganzen Schöpfung, einfach aus seinem Willen heraus. Wir brauchen uns da nicht für zu rühmen. Das macht dieser Abschnitt auch klar. Ist nicht in dem Sinne, ja, guck mal, ich bin auch ein toller Kerl, ist ja kein Wunder, dass Gott mich jetzt hier als Erstling seiner Geschöpfe setzt. Nein, ganz im Gegenteil, der Text sagt, sei einfach nur dankbar. Sei überhaupt nicht selbstherrlich, hast du überhaupt keinen Grund für, aber du kannst total dankbar dafür sein. Die wichtigste Veränderung deines Lebens hat er einfach gemacht, in seiner Souveränität, in seiner Macht. Und darum ist es auch stabil übrigens. Darum ist und bleibt es auch stabil, weil Gott so stabil ist. Und ihr seht, ganz wichtiges Infopaket, was wir in diesen drei Versen nur finden. Nun, das ist Gottes Weil zu deiner Heiligung. Warum? Wo war denn die Heiligung jetzt hier? Darum geht es jetzt. Und Gott setzt das voran. Gott setzt voran und sagt, darum, weil ich dich nach meinem Willen gezeugt habe. Weil alles Gute von mir kommt und nie was Böses. Und weil ich völlig standfest bin in meinen Maßstäben, in meinem Wesen, in meiner Person. Darum strecke dich danach aus, dass dieser Glaube praktische Konsequenzen in deinem Leben hat. Du bezahlst jetzt nicht im Nachhinein irgendetwas von deiner Errettung, von deinem neuen Leben. Kannst du überhaupt gar nicht. Probier es nicht. Nein, aber das ist die natürliche Reaktion, und bemühe dich darum, voranzugehen. Gottes Weil zu deiner Heiligung, er hat sie erklärt. Und dann unser zweiter Punkt, und das ist auch schon der letzte Punkt, den wir aber etwas ausführlicher jetzt betrachten müssen. Gottes Weil zu deiner Heiligung, und jetzt kommt deine Konsequenz aus Gottes Weil. Deine Konsequenz aus Gottes Weil. Vers 19, darum. Warum? Warum, Gott? Warum muss ich jetzt diese Veränderung haben. Darum, Vers 16 bis 18, darum, erkenne, wie reich du beschenkt bist, erkenne, dass du einen wundervollen Vater hast, der dich wollte und der dich will und bei dem du bleibst. Und darum sollst du auch zu ihm hin wachsen. Das ist nicht unser Hauptthema, aber es ist sehr interessant, überall, wo Gott sich als Vater vorstellt, macht er das nicht als Behelfskrücke oder weil er nichts Besseres weiß, er ist Gott. Er benutzt immer das bestmögliche Bild für uns. Überall, wo Gott sich als Vater vorstellt und etwas über sein Wesen preisgibt, ist das eine große, dicke Herausforderung für uns als menschliche Väter. Wir werden niemals auch nur ansatzweise so vollkommen wie Gott. Das sollen wir uns nicht einbilden, aber wir sollen uns auch danach ausstrecken. So treu, konsequent und beständig zu sein, wie er es ist. Und immer mehr darin auch zu wachsen. Nur eine Randnotiz heute, wir werden da später nochmal drauf eingehen. Aber lasst uns das immer auch so betrachten. Und dass wir unseren Kindern auch deutlich machen, also euch, das, was ich dir sage, sollte Konsequenzen haben. Und ich bin dein Papa und ich hab dich lieb und ich passe auf dich auf und ich will gerecht zu dir sein und ich will viel Zeit für dich haben. So, und das muss aber Konsequenzen auch haben. Nicht, weil ich sonst nicht mehr dein Papa wäre. Nicht, weil ich dich sonst nicht mehr lieb hätte, nein. Aber dein Leben als mein Sohn soll Konsequenzen haben. Jetzt schauen wir uns an, was unser himmlischer Vater für Konsequenzen von uns erwartet in diesem Abschnitt. Darum, meine lieben Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Schnell zum Hören. Gott gebraucht das Hören und die Sprache ganz zentral, um zu uns zu sprechen. Wir kennen diese ganz klassische Stelle, wo der kleine Samuel, so klein ist er gar nicht mehr, ist schon 12, 13, 14, nachts denkt, sein Ziehvater Eli ruft ihn. Sagt immer, ja, steht auf, was ist denn, was ist denn? So, und irgendwann versteht Eli, dass Gott zu ihm spricht. Und er leitet ihn dann an, wie er darauf reagieren soll. Er sagt, sprich du, dein Knecht hört. Sprich du, dein Knecht hört. Das heißt, er sagt, okay, hier stehe ich, erzähl bitte, was willst du von mir? Was soll ich tun? Was hast du mir zu sagen? Gott möchte, dass wir hören. Und dieses Hören, das ist wirklich in einem Kreuzsinne. Zum einen, dass wir auf ihn hören. Also, dass wir hören, was spricht er zu uns. Und das andere ist, dass wir auch einander zuhören sollen. Hören fällt uns oft schwer. Also wirklich zuzuhören. Nicht abzuwarten, bis unsere Meinung bestätigt wird im anderen. Das fällt uns normalerweise viel, viel leichter. Dass wir das hören wollen, was wir vom anderen halt so erwarten. Aber wir sollen wirklich zuhören. Was sagt unser Nächster uns? Was bewegt ihn wirklich? Wir sollen alle Zeit Gutes tun, zuerst an den Hausgenossen des Glaubens, steht in Galater. Und dazu gehört auch ganz zentral das Hören. Eine ganze Branche lebt davon, dass sie viel Geld dafür bekommen, dass sie anderen Leuten zuhören. Psychotherapie nennt sich das. Psychotherapeuten, ich habe selbst so eine Ausbildung, die machen weitestgehend nichts. Außer möglichst offene Fragen zu stellen und die Leute zum Reden zu animieren und dafür 60 bis 80 Euro die Stunde zu kassieren. Und trotzdem sagen viele Leute, das hilft mir. Und warum hilft es ihnen? Nicht, weil die irgendwie ein Spezialgeheimwissen haben, sondern weil die sich einfach extrem gut dafür bezahlen lassen, dass sie endlich mal zuhören. Also lasst bitte das Geld im Sparschwein oder auf der Bank, anstatt es dahin zu tragen, oder investiert es wirklich klug und lasst uns lernen, einander zuzuhören. Dann können wir uns sowas nämlich sparen. Das sind einfach nur schlechte Krücken. Es ist wichtig für uns, dass wir mit unseren Worten ernst genommen werden. Es ist wichtig, dass wir jemand auch mal das Herz ausschütten können, auch Menschen. Es ist wichtig, dass wir nicht so schnell übergangen werden und vor allem andere übergehen. Ersten Punkt, da können wir viel schneller ja zu sagen, ja, es ist wichtig, dass ich nicht so leicht übergangen werde, aber dass ich andere auch nicht so schnell übergehe. Dass wir hinterfragen, was meinst du damit? Oder wie ist das bei dir? Erklär mal. Und wir sehen das vielleicht so im Alltag am meisten an der klassischen Frage, na, wie ist es? Wie geht's? Wie war die Woche? Ich weiß nicht, wem von euch es ähnlich geht. Ich erlebe es oft als Floskel. Das meine ich nicht böse. Und wenn ich so darauf antworte, meine ich es auch nicht böse. Und manchmal denke ich mir hinterher, Moment. Eigentlich muss ich jetzt mal zurückgehen und sagen, nee, die Woche war so mittelprächtig höchstens. Und stattdessen sagt man, ja, ja, geht so, ach, komm schon durch. Oder ganz gut. Oder naja, so wie immer halt. Wir sind ganz schnell bei Floskeln. Und eigentlich ist das die offene Tür, lass uns mal einander zuhören. Und die Realität ist ganz oft, klassisch der Sonntagmorgen, kommt zusammen, hey, wie geht's, wie steht's, man geht so durch, es sind viele Leute da und eigentlich hat man in dem Moment den Kopf noch gar nicht fürs Zuhören. Ich möchte nett begrüßen, ist gut gemeint, aber wir müssen aufpassen, dass wir auch Zeit finden, einander zuzuhören. Weil es ist wirklich ein Seelsorgedienst, ein ganz wichtiger Teil von Seelsorge. Ein Bibelschullehrer, der vor allem im Bereich Seelsorge unterrichtet, hat uns einmal gesagt beim EBTC, jeder unserer Geschwister, der bei einem Psychotherapeuten sitzt, ist eigentlich ein Schandmal für uns, nicht weil er sowas Böses getan hat, nicht in dem Sinne, sondern weil wir als Gemeinde dann ein Stück versagt haben. Weil sich in der Gemeinde keiner gefunden hat, der dem Bruder oder die Schwester auffangen konnte, ihm zuhören konnte, guten Rat geben konnte, ihn an die Hand nehmen konnte oder sie. Und da hat er ein ganzes Stück mit Recht, das ist wahr. Und das Hören ist da extrem wichtig. Und wenn wir sehen, in welchem Zusammenhang Jakobus das hier erwähnt, also schnell hören, das heißt nicht, red mal schnell, ich will schnell hören, sondern schnell bereit sein, auch zuzuhören. Dass ich nicht erst belatschert werden muss, so bitte, jetzt hör mir doch mal zu. Sondern, dass wir schnell dazu bereit sind, ernsthaft auch zuzuhören. Und dann langsam zum Reden, langsam zum Zorn, da sehen wir, das ist ein enger Kontext. Also schnell die Ohren aufmachen, aber erstmal zuhören, nachdenken, einordnen, sacken lassen, bevor ich gleich darauf antworte. Auch Spiel. Ich möchte euch jetzt einen guten Rat geben. Manchmal finde ich vielleicht auch schnell einen guten Rat. Aber Gott weist uns nochmal darauf hin, sei vorsichtig damit. Also prüfe es auch. Überleg erstmal. Hol dir erstmal die ganzen Informationen und such nach Weisheit und frag nach Weisheit. Und umso mehr langsam zum Zorn. Also hören, Reaktion, reden. Ja, das habe ich mir sowieso gleich gedacht. Und wie du das wieder sagst. Und da sind wir beim Zorn. Ich habe meine emotionale Reaktion. Ja, wir sind emotionale Wesen. Wir sollen unsere Emotionen noch nicht ausknipsen. Aber wir sollen Selbstbeherrschung haben. Das ist die zentrale Frage hier. Wie sieht es aus mit unserer Impulskontrolle, mit unserer Selbstbeherrschung? Das ist extrem wichtig für uns alle als Kinder Gottes. Und übrigens, ihr Kinder, das ist das Beste, was ihr mitkriegen könnt, dass eure Eltern euch gute Impulskontrolle lernen. Das heißt, dass sie euch helfen, nicht immer das zu tun, wonach es euch gerade juckt. Sagen, das verschiebe ich jetzt lieber oder das mache ich jetzt lieber nicht. Ich gebe nicht gleich eine Antwort und schreie nicht gleich rum, sondern ich denke erstmal nach und sortiere auch meine Gefühle und lasse mich nicht von meinen Gefühlen beherrschen, sondern beherrsche meine Gefühle. Also, wir haben jetzt ganz viel diese horizontale Ebene betrachtet. Und ganz wichtig ist aber auch die vertikale Ebene, dass wir bereit sind, Gott zuzuhören. wir sind ganz schnell dabei, unsere Entscheidungen zu fällen, weil wir sind es halt gewohnt. Unser ganzes Eigenleben lang haben wir eigenwillig unsere Entscheidung getroffen. Da sind wir gut trainiert drin, das fällt uns besonders leicht. Das ist das Normalprogramm halt. Aber Gott möchte, dass wir auf ihn hören, dass wir ihn fragen, aber dass wir auch die Antwort hören wollen. Gott, warum muss das jetzt so sein? Willst du die Antwort hören? Will ich die Antwort hören? Ja, das sollten wir. Herr, wie soll es hier weitergehen? Will ich nur klagen? Hoffentlich nicht. Gott möchte nämlich uns eine Antwort geben. Der möchte, dass wir dann auch hören. Herr, weise mir deinen Weg. Und dann spricht er zu uns. Dann spricht er in unser Leben hinein, vor allem durch sein Wort. Bin ich bereit zum Zuhören? Nicht gleich zu sagen, oh, Herr, das ist aber viel zu schwer für mich. Das ist eins der Themen, die wir vorher behandelt haben. Das ist aber zu hart, was du vorhast. Langsam zum Reden. Und vor allem langsam zum Zorn, erst recht gegen Gott. Wir haben es gerade gehört, denn alles Gute kommt von Gott. Keine Versuchung zum Bösen, zur Sünde. Sowas kommt niemals von Gott. Wir haben keinen Grund zum Zorn gegen ihn. Aber viel Grund zu hören und zum Überlegen, zum Nachdenken und darin zu wachsen. Hören. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Also warum langsam zum Zorn? Denn unser Zorn, übrigens der Zorn der Frau ist hier inklusive, also der Zorn des Menschen, wäre für uns vielleicht verständlicher, vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Gott ist zornig, Römer 1, Vers 18, Gottes Zorn über alle Ungerechtigkeit der Menschen, das ist Teil von Gottes Persönlichkeit, von Gottes Eigenschaften, Gott ist zornig. Und das ist heiliger Zorn. Und auch dieser Zorn ist niemals böse, im Sinne von schlecht. Auch dieser Zorn ist gut. Bei unserem Zorn ist das anders. Unser Zorn ist eine große Herausforderung. Ja, wir werden zornig. Entweder haben wir es gelernt, das so in uns reinzufressen. Also das Modell Magengeschwür. Oder wir haben so mehr die Taktik, es immer so rauszubrechen. Das Modell Wüterich. Und der Text macht uns aber deutlich, das ist beides nicht gut. Das Problem müssen wir im Kern angehen. Normalerweise ist im Menschen nicht heiliger Zorn, sondern menschlicher Zorn, Adams Zorn, egoistischer Zorn, ungerechtfertigter Zorn. Das ist das Problem. Wenn wir völlig fertig werden schon mit der Heiligung, wenn wir vollendet sind, dann ist unser Zorn auch heilig. Aber solange wir hier auf Erden sind, sind wir noch nicht fertig. Und deshalb ist unser Zorn eine Gefahr, weil er nicht göttlich ist, nicht heilig ist, sondern unheilig. Jakobus macht weiter mit noch einem Darum. Darum, er hakt nochmal an, nochmal ein Neuansatz. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Ihr, die ja doch schon Christen seid, seid bereit dazu, den ganzen Dreck, den ihr in euch noch findet und den Gott euch aufzeigt, abzulegen. Und Gott weiß, und das macht er in seinem Wort auch wirklich deutlich, das geht nicht aus unserer eigenen Kraft, und das geht nicht über Nacht in den meisten Fällen. Ja, wir wissen, es gibt dann immer wieder Berichte, jemand bekehrt sich und er kann dann aufhören mit diesem oder jenem Laster. Aber er hat noch genug über. Auch der sagt, und ich habe meine Drogensucht sofort beenden können. Sowas gibt es tatsächlich. Aber seine Drogensucht war nicht der einzige Schmutz in seinem Leben. Es war nur der auffälligste und der nach außen den dominanteste Schmutz. Bei jedem Menschen dauert es. Es ist dieser Reifungsprozess, das ist Heiligung. Das ist unsere Lebensaufgabe mit. Bis wir heimgehen dürfen, sollen wir immer mehr diesen Schmutz ablegen. immer mehr uns verändern lassen. Den Dreck gegen Reinheit ersetzen lassen von Gott. Und anstatt zornig zu sein, hier wieder der Kontrast, sollen wir mit Sanftmut das Wort aufnehmen, das in uns eingepflanzt ist. Also, er sagt hier, guck mal, Gott setzt sein Wort lebendig durch den Heiligen Geist in dich hinein, wenn du Christ bist. Das ist in dir drinne, dass du es verstehen kannst. Also das ist ja nicht die ganze Bibel, sonst wüsste ich dir alle auswendig, sondern es ist der Heilige Geist, der dir hilft, das wirklich zu verstehen, was Gott meint. Und der Heilige Geist, der dich unruhig macht, wenn du es ignorierst.
Ja, habe ich dir Predigt gehört, habe ich Bibel gelesen, habe ich guten Bibelkommentar gelesen, habe ich geprüft, ist richtig. Schön, zurück zum Alltag.
Der Heilige Geist sorgt dafür, dass du das nicht so ruhig machen kannst, nicht auf Dauer. Dass du irgendwann unruhig wirst und sagst, Moment, das muss doch Folgen haben, das ist doch in mich reingepflanzt, das ist Teil von meinem neuen Wesen. Ich kann doch nicht mein altes Leben weitermachen und gegen mein neues Wesen handeln die ganze Zeit. Es stimmt was nicht in meinem Leben. Wir sollen das mit Sanftmut machen, nicht als ein Hau drauf, nicht mit Krawall. Nicht so, wie wir es menschlich gerne machen. Und erinnert nochmal dran, dieses Wort, was in euch eingepflanzt ist, das hat die Rettungskraft. Das ist nicht so einfach so eine Beigabe. So unter Motto, Spezialausrüstung kriegen Christen noch dazu. Das ist kein Heckspoiler oder so. Das ist der Motor. Das ist nicht Unterbodenbeleuchtung. Das ist das Getriebe. Das ist der Kern. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. So ein bekannter Vers. So oft zitiert und leider auch so oft missbraucht. Das ist einer der Verse, der ganz klassisch gebraucht wird, um eine Werkgerechtigkeit zu legitimieren. Um eine falsche Gesetzlichkeit zu legitimieren. Aber deshalb ist dieser Vers kein bisschen schlecht. Er ist großartig. Aber wir sehen, wie wichtig es ist, die Bibel im Zusammenhang zu gebrauchen. Nur mit Ausschnitten, die aus dem Jakobusbrief, so wie aus jedem anderen Abschnitt der Bibel, kann ich allen möglichen Schmuh und jede mögliche Irrlehre rechtfertigen. Und Gott schreibt uns seinen Brief, schreibt uns seine Offenbarung im Zusammenhang und erwartet von uns, dass wir so lesen, so studieren und so verstehen lernen immer mehr. Also, es geht hier in den nächsten Versen nicht um Werkgerechtigkeit. Nicht, du hast so geistliche Muckis, sei jetzt mal anständig, dann kannst du deine Rettung im Nachhinein noch finanzieren. Nee. Also ihr, die ihr schon Christen seid, an die geht es hier ja, das haben wir eben gesehen. Liebe Brüder, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Soweit erst einmal. Jakobus macht uns deutlich, Gottes Wort muss Folgen haben. Wenn du Gottes Wort hörst oder halt liest, aber wir sehen, er setzt hier wieder auf das Hören, Gottes zentrales Medium. Wenn du es hörst und auch verstehst, das haben wir gerade gehört, du kannst es verstehen und du handelst nicht, es hat keine Folgen in deinem Leben. Du willst gar keine Folgen in deinem Leben, du bemühst dich nicht drum, dann bist du ein Heuchler. Das ist falsch. Wir hatten das vor einigen Monaten in einer Predigt, dieses Bild, und ich denke, das dürfen wir nochmal bemühen. Wenn Gottes Wort auf einen Menschen mit Heiligen Geist trifft, dann muss was in Bewegung kommen. Das ist wie Schießpulver und ein Streichholz. Wenn beides echt ist und es kommt zusammen, dann passiert aber gewaltig was. Und wenn nichts passiert, dann müssen wir dringend klären, was hier los ist. Also, war das gar nicht Gottes Wort? War das hier irgendwie so eine menschliche Ansprache, die ein bisschen religiös war? Und ich muss sonst auch nochmal klären, habe ich Heiligen Geist oder bin ich einfach nur religiös durch mein Leben gekommen bisher? Oder ist mein Streichholz nass geworden? Bin ich im Alltag angekommen zu sehr?
Ja, wir gehen sonntags zum Gottesdienst, dann haben wir die Predigt und manchmal nehme ich was mit und manchmal halt nicht so sehr. Und dann haben wir in der Kaffee trinken und ich fahre nach Hause und dann lebe ich halt so mein Leben und erzähle ab und zu, dass ich Christ bin.
So, ich bin schon in Rente gegangen, aber es gibt gar keine Rente als Christ.
Und dann muss ich dringend mal aufgeweckt werden.
So, ey, es gibt gar keine Rente für dich. Auf jeden Fall nicht im Glaubensleben. Wir arbeiten, bis wir nach Hause geholt werden. Wach auf, es muss Folgen haben. Nochmal, Streichholz, Schießpulver. Bumm! Seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Hört erstmal, seid schnell zum Hören, haben wir eben gelesen.
Also sei bereit, Gottes Wort zu hören und verstehen zu lernen.
Na, ihr macht Predigt-Versteher-Fragebögen.
Warum?
Weil ihr das Verstehen lernen sollt.
Selbst die Babys, die eben noch drin waren, die können ja irgendwie hören. Die hören da so Geräusche. Das hilft aber nicht. Mit Hören ist hier gemeint, es soll auch im Verstand ankommen. Und deshalb sitzt ihr hier drin, weil wir denken, ihr seid groß genug, um zu verstehen und immer mehr zu verstehen.
Und dann muss es Folgen haben.
Dann kann ich zwar sagen, wow, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Du hast voll ins Schwarze getroffen. Das ist mein blinder Fleck, das ist meine dicke Baustelle. Ich habe eine super Fassade ringsherum gebaut vor all den anderen Menschen. Vor dir kann ich das nicht. Und du legst als guter Arzt deinen Finger in die Wunde, im besten Sinne. Aber wie soll ich das flicken? Wie soll das heil werden?
So können wir zu Gott ankommen. Mit ehrlichem Herzen.
Gott gibt reichlich, haben wir wenige Verse vorher gelesen.
Wenn wir uns an ihn wenden, dann gibt er uns reichlich. Dann hilft er uns durch.
Er sagt, ja, marschier du erstmal los.
Aber dann trage ich dich, wo du nicht weiter kannst.
Dann gebe ich dir Verstand, dann gebe ich dir Kraft, dann gebe ich dir den richtigen Blick auf alles, damit du weitergehen kannst und auch wirklich wachsen kannst.
Aber du musst erstmal wollen.
Du musst erstmal, und ich auch, bereit sein, wenn ich Gottes Wort höre, dann muss mein Leben verändert werden. Ich kann keinen Sonntag aus der Predigt nach Hause gehen und ich kann keinen Mittwoch aus der Bibelstunde nach Hause gehen. Und es könnte diverse andere Sachen einsetzen. Ich kann keinen Tag von meiner Bibellese hinweggehen und sagen, alles bleibt, wie es ist.
Niemals!
Niemals! Unser Problem ist, da wir uns dran gewöhnt haben, ein Stück als Christen so ein bisschen konservativ zu sein, dass wir unser Leben gerne konservieren. Wir sind verlockt von einem Spießertum.
Wir sagen so, ja, jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich so meinen Lebensstil gefunden und ja, ich muss wachsen noch im Glauben und in der Heiligung und so, aber im Prinzip möchte ich, dass mein kleines spießiges Leben so weitergeht.
Und Gott macht klar, nein, niemals.
Du bist im ständigen Wachstumsprozess.
Es ist nicht schlimm, dass du feste Abläufe in deinem Leben hast. Das ist sogar eher etwas Gutes, das kann sehr helfen.
Aber klammer dich nicht daran. Klammer dich nicht an die äußeren Dinge. Klammer dich nicht an dein Auto, deinen Job, dein Haus oder whatever. An deine Gewohnheiten oder die ruhigen Sonntagnachmittage. Klammer dich da nicht dran.
Wenn du es hast,
sei dankbar, aber das ist nicht das Entscheidende. Sei bereit, alles abzugeben, um weiter zu wachsen.
Sei bereit, alles loszulassen, um ein Täter des Wortes zu sein.
Und er vergleicht das hier mit einem Menschen, der in einem Spiegel sich selbst anschaut.
Und was macht Gottes Wort?
Gottes Wort hält dir den Spiegel vor.
Guck mal, so bist du wirklich.
Ja, in deinem Fantasiespiegel, da siehst du immer super, super schnieke aus.
Den hast du ja auch selber ausgedacht, dein Fantasiespiegel. Aber hier, echter Spiegel, das ist Gottes Wort.
Wow.
Da hilft Schminke jetzt auch nicht mehr.
Da brauchst du echte Veränderung.
Und ich möchte diese Veränderung. Denn ich soll doch ein Erstling von Gottes Schöpfung sein.
Gott möchte, dass ich... Das macht Epheser 5 ab 22, wo es um Mann und Frau und um die Ehe geht.
Jesus möchte, dass wir ohne Runzeln und ohne Makel vor ihm stehen. Und so arbeitet er an uns,
dass all diese tiefen Falten und diese Krater in unserem Wesen, in unserer Seele, diese dicken Pickel auf unserer Seele, Er behandelt die nach und nach. Aber wir müssen schon hinhalten. Jesus holt seine Braut ab, darum geht es in Epheser 5, und er bereitet sie vorher zu, dass sie perfekt ist. Und du bist Teil dieser Braut, wenn du zu Jesus gehörst. Und er möchte dich auf Hochglanz polieren, könnten wir sagen. Und das macht er auch. Und muss sagen, ja, ich brauche das. Und ich habe erkannt, guck mal da, da muss dringend poliert werden. Und ich komme zu dir, bitte, bitte mach das weg. Der Spiegel, der uns vorgehalten wird. Der Mensch schaut in den Spiegel. Wir hören Gottes Wort, der Spiegel wird uns vorgehalten, wir sagen, wow, ja, da hat Gott aber recht. Und dann gehen wir weg und 5 Minuten später, 1 Stunde später, 1 Tag später, 3 Tage später haben wir es alles schon vergessen. Es ist ein geniales Bild, was Jakobus hier gebraucht. Wir vergessen einfach, wie wir aussehen. Das ist schlimm, weil da kann das alles gar nicht behandelt werden. Solange wir uns einbringen, ja, da gibt es was zu tun. Und Gott hat mir jetzt eine spezielle Stelle gezeigt an mir. Dann kann ich es selber angehen und dann vor allem sagen, Herr, du siehst, ich bin letztlich ein Schimpfer dabei. Bitte hilf, dass diese Warze, dieser Pickel, dieses Faltenmeer geglättet wird, weggemacht wird, dass ich makellos werde vor dir. Und dann der Kontrast, also wir haben hier den Menschen, er schaut sich an, vergisst es, ja, wir hören Predigt, gehen weg, vergessen, was wir erkennen durften. Und der Kontrast ist dann Vers 25, wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch wird kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist. Er wird glücklich sein in seinem Tun. Jakobus erklärt uns, wenn wir wirklich in Gottes Wort hineinschauen, bereit sind, dass es Konsequenz hat. Wenn wir wirklich sagen, wir wollen es wirklich annehmen, nicht aus Tradition, weil wir sagen, ja, wir wollen auch Gottes Wort annehmen, das haben wir alle gelernt, das macht man so als Christ, sondern wenn du kapierst, ich will wirklich, dass dieses Wort immer wieder in meinem Leben Folgen hat. Das möchte ich auch. Das ist gut für mich, das Beste, was ich kriegen kann. Oh, ist ja kein Wunder, es kommt ja auch von Gott. Haben wir gerade gehört, Verse 16 bis 18. Und ich will darin bleiben, in dieser Haltung. Ich will mein Spiegelbild nicht vergessen, sondern ich möchte es immer wieder gezeigt kriegen und bereit sein zu handeln und Gottes Handeln zu erbeten. Dann bin ich ein wirklicher Täter. Dann ist nicht Heuchler, sondern dann ist Tatwort. Worauf basiert meine Tat? Auf dem Wort. Und das Wort führt zur Tat. Tatwort. Kann man sich gut merken. Was ist mit demjenigen, der diesen Weg geht? Gott stellt uns ja oft so 2 Beispiele gegenüber. So kann man das machen, aber das ist nicht klug. Der Mann, der sein Haus auf Sand baut. Aber dann gibt es den Klugen. Der baut auf Stein, auf Fels. Das ist stabil. Das hat Zukunft. Und so macht er es ja auch. Das hat Zukunft. Der wird glückselig sein in seinem Tun. Wir hatten das betrachtet. Das ist eine Seligpreisung. Und ich hoffe, ihr habt alle so einen Zettel abbekommen, wo wir die Parallelen in den Themen aufzeigen zwischen Jakobusbrief und der Bergpredigt. Und hier derjenige, für den Gottes Wort Konsequenz hat, der das möchte, der das annehmen möchte, der es nicht vergessen will, der es nicht verdrängen will, der ist glückselig in seinem Tun. Das ist klug. Für einen Christen ist das der empfehlenswerte Weg. So können wir es zusammenfassen. Glückselig in seinem Tun. Das ist so altehrwürdige Sprache. Sehr hübsch. Aber wir können ganz einfach sagen, wenn du Christ bist, ist das Schlauste, was du machen kannst. Und das andere, das taugt nicht. Das hat keinen Zukunftswert. Nur Alltag haben. Nur, wir hatten eben das Beispiel, nur Gottesdienst, Kaffee trinken, nach Hause gehen, ich lebe mein Leben weiter, Bibel lesen, ach, das ist ja richtig schönes Wort, was ich heute gelesen habe, Bibel zu, weiterleben wie bisher, das taugt nicht. Du behältst deine ganze Entstellung an dir, anstatt vor Augen zu haben, der Bräutigam will dich doch weiter zubereiten. In diesem Sinn, Braut, stell dich vor den Spiegel und sagst dem Bräutigam, komm, bitte mach weiter. Und da hast du mir gezeigt, oh ja, das sieht nicht schön aus, bitte mach's weiter. Das ist klug, kluge Braut. Sei eine kluge Braut. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und er macht hier an diesem Beispiel, was er zuvor genannt hat, nochmal genau das Gleiche deutlich. Es geht hier auch nicht um Perfektionismus. Also im Sinne von, ja, jetzt hast du aber wieder doch vorschnell geantwortet, vorschnell etwas hinausposaunt, was nicht schlau war, wo kein Segen drauf liegt, dann taugt deine ganze Frömmigkeit nicht. So ist es nicht gemeint. Aber wenn du weiterhin diese Haltung behältst, vorschnell zu reden, unweise zu reden, zu tratschen, zu lästern, andere zu betrüben, wo es nicht notwendig ist, wo es nicht zur Ermahnung und zur Veränderung dient, sondern mehr deinem Ego als allem anderen. Da lebst du keine echte Frömmigkeit. Das ist Pseudo. Das ist selbstgerecht, aber das ist nicht wirklich fromm. Egal wie deine Fassade aussieht. Und das ist im Prinzip nochmal das Gleiche. Wenn Gottes Wort keine Konsequenz hat im Umgang mit deiner Zunge, dann ist das nur Pseudo-Frömmigkeit. Und andersrum, wenn du erkennst, dass dein Umgang mit deiner Zunge, den wir in Kürze nochmal intensiv behandeln werden, nicht gut ist, wenn das eine Baustelle ist, nochmal, wenn das ein dicker Pickel ist, dann kümmere dich drum und erbitte Hilfe, dass sich der Herr drum kümmert, dass deine Zunge unter Kontrolle gebracht wird, dass du nicht immer das machst, was dir gerade in den Kopf kommt, auch nicht mit deiner Zunge. Und wir sehen, Jakobus behandelt hier im ersten Kapitel in diesem Zusammenhang drei Themen, die er ganz intensiv noch später behandelt, die wir ganz intensiv bald studieren werden. Das ist einmal die Bevorzugung von bestimmten Personen. Und wir finden schon ein Vorspiel sozusagen, ein Trailer davon in den Versen 9, 10, 11. Also, dass unser äußerer Stand, unser weltlicher Stand, ob wir hier in der Welt arm oder reich sind an Gütern, dass unser sozialer Stand im Glaubensleben richtig einsortiert werden soll. Dass wir nicht weltlich herunterblicken auf die, die äußerlich wenig haben. Es geht hier um Christen, es geht hier um Umgang von Geschwistern. Das sehen wir in Kapitel 2, Vers 1. Dann Täter des Wortes sein. Glauben hat immer die Konsequenz in Form von Werken. Das ist dann 2, Vers 14, großer Abschnitt. Werden wir in Kürze behandeln. Und dann 12 Verse lang der Umgang mit der Zunge und der Missbrauch der Zunge, Kapitel 3, Vers 1. Also wir sehen, Jakobus macht uns einmal deutlich, mach ganze Sache, sei ganz mein oder lass es ganz sein. Ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Gottes Weil zu deiner Heiligung, er bringt das Gute in dein Leben. Er hat dich in das neue Leben hineingezeugt. Er ist stabil und darum lass von ihm durch sein Wort alle Bereiche deines Lebens angehen. Sei kein Peter passiv. Hab die Ohren weit auf, gerade wenn Gott redet. Und sag, okay, und jetzt möchte ich den nächsten Schritt gehen, soweit ich es kann. Sei es dein Reden, sei es das Zuhören, sei es der Blick auf andere. Lass dich ganz verändern. Sei vorsichtig, dass du Gott nicht Bereiche vorenthältst. Sagst, ja, da hätte ich auch gerne Veränderung. Also ja, mit dem Rauchen möchte ich ganz gerne aufhören. Super, Herr, bitte verändere mich. Aber also mein Umgang mit Kommunikation, da bitte nicht, okay? Also das denke ich natürlich jetzt nicht aktiv. Das denke ich nur so ganz tief in mich hinein. Weil also das Tratschen, das Lästern, das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Es ist natürlich auch kein Tratschen oder Lästern eigentlich. Wir tauschen uns nur so ein bisschen aus, wie das halt so ist, wenn man zusammensitzt. Also da braucht es auch irgendwie keine Veränderung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht dicht machen an bestimmten Stellen. Dass wir bereit sind, in allen Lebensbereichen zu sagen, okay, Herr, sprich da rein und hilf mir, dass ich selbstkritisch genug erstmal bin und hilf mir dann wirklich zu verstehen. Und dann zu handeln. Nein, Gott will nicht, dass du bleibst, wie du bist. Er hat dich genommen, wie du warst. Und er hat sich das gut überlegt. Er wusste, worauf er sich einlässt. Aber Gott möchte nicht, dass du und dass ich so bleiben, wie wir sind. Er möchte, dass wir jeden Tag verändert werden. Und es ist wunderschön, dass er uns dazu Geschwister schenkt. Dass er uns Gemeinde dazu schenkt. Und noch wichtiger, dass er uns Heiligen Geist schenkt, der uns überhaupt verstehen lässt, der uns in Bewegung bringt. Wo wir uns doch selber immer so sträuben, aber der bringt uns in Bewegung, der macht das erst möglich. Und seien wir dankbar für sein Wort. Unser Wort ist nicht dazu da, uns zu unterhalten. Dein Wort ist auch zuerst nicht dazu da, dass wir so schöne Gefühle kriegen und sagen, oh, das war aber so anrührend. Es ist okay, wenn es das auslöst. Aber das ist nicht das eigentliche Ziel. Es ist weder Sonntagvormittags-Entertainment, noch ist es Harmoniekuscheln. Das Entscheidende ist, Gottes Wort ist eine lebendige Kraft. Und so sollen wir auch lebendig sein, darin darauf zu antworten. Unsere Antwort auf sein Reden besteht vor allem in Taten. Das Wichtigste ist doch, dass wir Jesus im Herzen haben. Ich hatte das schon mal gebracht, das Beispiel. Ja, und was bedeutet das? Wie habe ich denn Jesus im Herz? Wenn sich das so anfühlt, ich habe jetzt so ganz besonders Jesus im Herz, so toller Worship gerade gehabt, super, Jesus im Herz. Nein, das ist letztlich Selbstbetrug, wenn ich meine, dass das Jesus im Herzen haben bedeutet. Nein, Jesus habe ich im Herzen, wenn sein Wort von meinem Verstand in das Herz rutscht und dann in Bewegung kommt und mich in Bewegung bringt. Ich sage, ja, Herr, du hast doch recht. Ja, Herr, von dir kommt das Gute. Ja, Herr, du änderst deine Meinung nicht, du änderst deinen Maßstab nicht. Du sagst mir nicht heute Hü und morgen Hott. Du bist geradlinig und zuverlässig und der allmächtige und liebevolle Vater im Himmel, der an mir dranbleibt und Geduld hat, wo ich nicht so vorankomme, wie ich vorankommen könnte und sollte. Du hast trotzdem Geduld und möchtest, dass ich immer weiter erwachsen werde im Glauben. Egal, ob ich 8 Jahre alt bin oder 18 oder 58 oder 98. Solange ich hier auf Erden bin, soll ich weiter wachsen da drin. Und das Hören muss immer das Tun wollen als Konsequenz haben. Amen.